Digital Funky Solutions. Reingehört. Coach K spricht mit der, dem und dir im Podcast Hauptsache gesund. Dreh auf den Digitalfunk. Als Sportwissenschaftler, Coach und systemischer Berater spreche ich mit Menschen aus der Gesundheitsbranche, aus der Medizin und Menschen, die etwas zu erzählen haben. Hauptsache gesund. Heute geht es um Bauchspeicheldrüsenkrebs, einen Erfahrungsbericht und Lebensqualität.
Ja, hallo, ich bin der Sebastian Kramp, habe den eigenen Podcast Hauptsache gesund und habe heute die Möglichkeit und tatsächlich bin ich ein wenig aufgeregt, die Chance mit Björn zu sprechen. Björn ist ein langjähriger Abi-Kollege von mir, aber bevor wir jetzt loslegen, Björn, sag du doch einfach mal, wer bist du eigentlich und was machst du genau?
Ja, also am besten fange ich damit an, was ich bis Oktober letzten Jahres gemacht habe. Ich bin nämlich gelernter, langjähriger Journalist, angefangen beim Radio als Moderator, auch Frühmoderator im Kreis Recklinghausen bei Radio Fest, wie es jetzt heißt. Bin dann auch gewechselt zu Sat1 NRW, das ist das Regionalprogramm von Sat1. Das ist eine Produktionsfirma im Grunde in Dortmund, die dieses Magazin produziert mit Geschichten aus NRW. Und angefangen habe ich da als sogenannter Videojournalist. Das bedeutet, ich bin als Reporter mit Kamera auf der Schulter und Mikrofon in der Hand durch NRW gefahren und habe da über alle möglichen Themen aus Nordrhein-Westfalen berichtet, also von Politik über Gewaltkriminalität bis hin zu Sport. Hab nebenbei weiter auch beim Radio moderiert, habe mir da noch fürs Wochenende einen Radiosender in Soest gesucht, weil das so, ich sag mal, mein bezahltes Hobby dann war, weil ich nie aufhören wollte, auch Radio zu machen. Das war immer meine ganz große Leidenschaft. Und bei Sat1 ging es dann irgendwann weiter, wie man sich halt überall so hocharbeitet. Und zuletzt war ich dann Chef der Nachrichtenredaktion bei Sat1, immer noch kreativ dabei. Ich konnte also meine Nachrichtenstücke, die man dann dort sieht, selber noch schneiden und produzieren, hatte aber dann auch schon Personalverantwortung, habe Leute durch NRW geschickt und angeleitet, die mir dann die Themen geholt haben. Ich hatte quasi meinen 4-Minuten-Block in dieser Regionalsendung, den ich frei mit meinen Themen bestücken konnte, 4 bis 6, wo ich dann morgens ausgewählt habe, welche Themen sind relevant für NRW und habe die dann bearbeitet.
Gab es da ein Lieblingsthema, was du gerne bearbeitet hast?
Nee, ich fand es eigentlich ganz schön, dass ich im Grunde wirklich mich nicht auf etwas festlegen konnte, nicht sagen musste, ich bin jetzt Parlamentsredaktion Politik oder ich bin nur der Sportler oder der Crime-Mensch, so wie das bei uns in der Redaktion, das gibt es auch, sehr spezialisierte Leute. Ich wollte eigentlich immer alles machen und war sehr froh, dann den einen Tag bei der Pressekonferenz von irgendwelchen Fußballvereinen mit dabei zu sein. Habe diverse Entlassungen von Trainern mitgemacht oder auch neue Trainer, egal ob es Borussia Dortmund war oder Schalke oder Gladbach, Köln, Leverkusen, überall gewesen. Ich war bei diversen Landtagswahlen mit dabei, habe das Ende von Frau Kraft miterlebt und habe den Start von Hendrik Wüst miterlebt und war bei den Interviews dabei, habe all diese Sachen halt mitbekommen, live mitbekommen vor Ort. Und das ist schon was Besonderes, wenn man sich nicht auf eine Sache festlegt. Und das habe ich jahrelang sehr gern gemacht und habe das dann auch bis Oktober letzten Jahres gemacht. Und dann hat sich mein Leben schlagartig gewandelt. Eigentlich hatte ich gerade meinen Vertrag bei Sat1 um 8 Jahre verlängert. War gerade frisch unterschrieben.
Okay.
Und dann kam eine Nachricht, die halt alles verändert hat.
Und darüber wollen wir heute natürlich im Rahmen von Hauptsache gesund auch sprechen. Es betrifft dein Leben, deine Gesundheit, ist eine Krankheit, gehen wir gleich drauf ein. Denn vor allem nochmal, so wie du dir jetzt gerade deinen Werdegang auch nochmal beschrieben hast, könnte man ja meinen, ich habe dich jetzt eingeladen, damit du mir mal hilfst, hier diesen Podcast professioneller zu gestalten. Deshalb ja auch einerseits meine Aufgeregtheit. Vorab nochmal einmal die Frage, das, was du gerade geschildert hast, es klingt sehr vielfältig, es klingt sehr bunt. NRW ist bunt, ja, ja. Unterschiedlichste Kulturen. Wir kommen jetzt aus einer Zeit, Abitur 95, 96 hast du Abi dann gemacht, du warst mit bei uns im Jahrgang. Wieso, weshalb, warum, ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, das war unser Abi-Motto. Da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Jetzt sitzen wir, du bist 50 geworden?
Ich bin gerade 50 geworden, ja. 15. Also, März.
Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, natürlich. Alles Liebe natürlich an dieser Stelle. Und jetzt sitzen wir, ja, was ist das, 30 Jahre später hier zusammen und nehmen einen Podcast auf. Björn, mit welchen Gedanken und Gefühlen bist du denn hier angekommen?
Also es wäre schön, wenn wir jetzt wirklich über Podcasts und Podcasts machen reden könnten. Das wäre mir schon fast ein bisschen lieber.
Ja.
Aber wir sind halt hier, weil du hast es erwähnt, ich eine schwere Krankheit habe und für mich beschlossen habe, mit dieser Krankheit sehr, sehr offen umzugehen, von Anfang an. Und einen ganz besonderen Blickwinkel zu dieser Krankheit dann auch einzunehmen. Und darüber haben wir uns mehrfach unterhalten. Und ich bin froh, auch immer wieder darüber reden zu können. Einmal, weil ich es wichtig finde, wenn man etwas hat, nicht in sich hineinzufressen, es mit Leuten zu teilen. Egal, ob es Freunde, Verwandte, Familie oder eben auch über einen Podcast sind, drüber reden ist immer gut. Und weil auch ein bisschen dahinter steckt, ein bisschen Aufklärung über diese Krankheit zu betreiben. Und du hast gesagt, wir sind 50 geworden. Und wir Männer neigen dazu, uns immer gesund zu fühlen, zu sagen, uns kann nichts passieren. Und das ging mir auch so bis Oktober. Mir kann nichts passieren. Ich bin der Stärkste von der Welt. Ich bin fit. Lass mich doch alle in Ruhe. Das stimmt nicht.
Und wenn uns was passiert, dann neigen wir einmal zur Reparaturmedizin.
Ja.
Oder aber wir vergessen es.
Ja.
Ich sehe es gerade, du hast Zahnersatz,
ja.
Oder? Ja. Da ist ja was passiert, da war was kaputt und da wurde etwas ersetzt.
Genau.
Jetzt in dem Zusammenhang, du hast es erwähnt, im Oktober kam für dich dann die Diagnose, die einschneidende Nachricht, Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Genau.
Wie hast du das erfahren? Beziehungsweise, was war der Anlass? Warum wurde das diagnostiziert?
Also, es ging los im Oktober, dass ich starke Rückenschmerzen bekommen habe. Also ich hatte schon, das muss man dazu sagen, ein Jahr vorher, eigentlich fast zur selben Zeit, einmal sehr, sehr schwere Rückenschmerzen, die mich einige Nächte Schlaf gekostet haben. Damals bin ich zum Orthopäden gegangen. Und der gab mir dann in drei Sitzungen jeweils drei Spritzen und dann waren die Rückenschmerzen weg. Leider waren sie weg, weil wenn sie nicht weg gewesen wären, hätte er wahrscheinlich schon damals weitere Untersuchungen angestrebt und hätte den Krebs wahrscheinlich schon früher entdeckt. Möglicherweise, denn die Schmerzen, die dann jetzt im Oktober aufgetreten sind, letzten Jahres, waren sehr, sehr ähnlich zunächst. Und ich habe sie dann auch auf die gleiche Art und Weise erstmal bekämpft und habe mir entsprechend Medizin vom Hausarzt geholt, wie man das halt so macht. Gib mir doch mal was gegen Rückenschmerzen, alles klar. Und das ging so die ersten zwei Wochen, war es dann irgendwann aushaltbar. Und diese Rückenschmerzen wurden immer mehr. Ich dachte, wo kommen diese Rückenschmerzen her? Hab mir eine neue Matratze geholt, weil ich dachte, ja, wahrscheinlich liegst du falsch. Nee, war auch nicht der Fall. Es wurde immer schlimmer, es wurde irgendwann so schlimm, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Also ich konnte nicht mehr liegen. Ich saß abends im Bett, war zusammengekauert vor Schmerzen und konnte einfach nicht mehr aushalten. Medizin, Tabletten, habe ich alles reingeschmissen, was irgendwie ging, und es hat trotzdem nicht geholfen. Und bin dann doch nochmal zu einem Orthopäden in Recklinghausen, der einzige, der Zeit hat, weil das ist ja auch so, auf die Schnelle bekommt man in diesem Land leider keinen Termin mehr bei einem Spezialisten.
Ja, die Frage muss ich jetzt stellen im Rahmen dieser Zweiklassengesellschaft. Mhm. Bist du gesetzlich krankenversichert? Nein, oder
ich bin versichert? Ich bin Holzklasse versichert, ganz normal.
Gesetzlich.
Gesetzlich versichert.
Mhm.
Und da ist es einfach wirklich schwer, mal eben einen Experten, also einen richtigen, zu kriegen. Ich habe mehrere Orthopäden angeschrieben, habe gesagt, die Lage ist wirklich ernst. Ich habe die und die Schmerzen und die Probleme. Könnt ihr nicht irgendwie einen Termin notfalls irgendwie möglich machen? Das war bei keinem einzigen Orthopäden möglich.
Oh Mann.
Ein einziger in Recklinghausen hatte dann tatsächlich Zeit. Die Untersuchung lief dann so ab, ja, wo haben Sie denn Schmerzen? Ich sage, das und das, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht liegen. Mir geht's richtig, richtig schlecht. Und er sagte, ja, das ist doch völlig klar, können Sie Ihre Zehen berühren? Ich sage, ich kann meine Zehen nicht berühren. Bin 50, bin das so gut trainiert, bin ich jetzt nicht so elastisch. Ja, dann sind Sie verspannt. Ich sage, super. Was mache ich dagegen? Ja, sagt, dann nehmen Sie hier Tabletten und trainieren Sie hier 3 Wochen lang. Ich gebe Ihnen mal so einen Zettel mit, die Übung machen Sie.
Aber das klingt jetzt alles nicht so nach richtiger Anamnese, wenn ich jetzt ehrlich sein soll.
Ja, naja, das war
Bekämpfung der Symptome im Prinzip.
Und es war wirklich so, dass die Ärzte, ich weiß nicht, offenbar kommen sie nicht drauf. Warum sie nicht drauf kommen, weiß ich nicht, weil ich erzähle die Geschichte mal eben, wie sie weiterging. Ich hätte ein Orthopäde, ich glaube, ein richtig guter wäre auch drauf gekommen, möglicherweise. Oder einer, der sich beschäftigt hätte. Aber später entschuldigte sich sogar mein Hausarzt bei mir und sagte, eigentlich hätte ich auf die Idee kommen müssen. Ich bin aber auch nicht drauf gekommen, sagt er.
Okay.
Auf jeden Fall, dieser Termin hat mir natürlich gar nichts gebracht und die Schmerzen gingen ja nicht weg. Und ich hatte letzte Oktoberwoche, hatte ich dann eigentlich Urlaub. Ich dachte, okay, wenn du dann Urlaub hast, vielleicht ist es nur Stress von der Arbeit, dann entspannst du dich mal zu Hause in Ruhe und dann geht das schon weg. Wie wir denken, es geht ja halt irgendwann von alleine weg. Typischer Männergedanke, es wird schon weggehen. Ging aber nicht weg. Eine Woche Urlaub gehabt im Oktober und es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag Ende Oktober habe ich dann für mich beschlossen, ich gehe am nächsten Tag in die Notaufnahme ins Krankenhaus Datteln. Hatte dann auch schon meine Sachen gepackt. Also ich war auf einen stationären Aufenthalt vorbereitet. Ich wusste nicht, was ich habe, aber ich wusste, das kann nichts Einfaches sein.
Also bis dahin hast du dich dann selber umkümmern müssen.
Ja.
Und diese Chance, in die Notaufnahme zu gehen, war dann für dich so der letzte Ausweg?
Ja, das war der letzte Ausweg, nachdem kein Hausarzt und kein Orthopäde auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Herr Reichert, gehen Sie mal ganz schnell in die Notaufnahme, das könnte auch was Böses sein.
Okay. Ja, vielleicht kommt man ja im ersten Moment nicht drauf, ne? Ich habe ja auch Männer untersucht. Also.
Ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, mir war klar, das kann nichts Harmloses sein. Da muss irgendwas sein. Hab dann meine Tasche gepackt mit allem, was ich brauche, um dann auch stationär behandelt werden zu können. Bin dann, ich wohne nicht weit weg vom Krankenhaus, einfach mal am Sonntagnachmittag rübergelaufen, hab gesagt, hier bin ich. Und auch das war gar nicht so einfach, um das mal zu sagen. Ich komme mit diesen Schmerzen bei der Notaufnahme an und musste dann trotzdem noch einmal zu einem Hausarzt in der Klinik diesen Hausarzt überzeugen, dass die Schmerzen so schlimm sind, dass ich in die Notaufnahme muss. Das heißt, der musste irgendwas aufschreiben, irgendeine Diagnose, die mich in die Notaufnahme bringt.
Okay.
Was hat er dann gemacht? Dann komme ich in die Notaufnahme. Das ging relativ schnell. Melde mich dann dort an, erzähle, was ich habe und was ich für Probleme habe. Und die Empfangsfrau in der Notaufnahme sagt, haben Sie denn Ihre Sachen für stationär mit dabei? Sie werden heute garantiert nicht nach Hause gehen.
Okay.
Im Gegensatz zu allen Ärzten wusste sie sofort, ich gehe nicht nach Hause.
Was war da anders? Wie ist sie darauf gekommen?
Möglicherweise einfach Erfahrung.
Erfahrung.
Einfach die Erfahrung zu sehen, wenn einer hier ist, erstmal an diesem Punkt ist, mit solchen Schmerzen, das stimmt daraus nicht, dann steckt da mehr dahinter als nur eine Verspannung. Und dann ging es halt weiter und relativ schnell, 3 Stunden später, stand die Diagnose mehr oder weniger fest. Es war ein bisschen, also die Problematik war, ich schrieb dann meiner Mutter erstmal eine SMS, nach dem Motto, mach dir keine Sorgen, ich bin mal eben in die Notaufnahme, habe Rückenschmerzen, ist wahrscheinlich nichts Ernstes, mach dir keine Sorgen. aber da liegt noch eine Tasche bei mir auf dem Bett, kannst du mir die vorbeibringen.
Und bis dahin warst du auch noch, ich nehme jetzt mal das ganz bewusst, guten Mutes, dass es Rückenschmerzen sind. Oder hast du da...
Ich habe nicht an Krebs
gedacht. Also so was Schlimmes gedacht.
Ich habe nicht an Krebs gedacht. Also der Gedanke kam mir tatsächlich in dem Moment noch nicht. Ich habe an alles Mögliche gedacht, aber nicht an Krebs tatsächlich. So, dann wurden diverse Untersuchungen gemacht, Ultraschall, Blutuntersuchung und CT. Und das Unangenehmste war dann halt, dass meine Mutter brachte mir meine Tasche vorbei mit meinen Sachen. In dem Moment, wo der Arzt reinkommt und mir meine Diagnose mitteilen möchte.
Okay.
Ich war zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger unter Drogen. Also ich hatte Schmerzmittel bis, also literweise haben sie mir erflößt. Das heißt, ich war in einem Gemütszustand, wo du mir hätte sagen können, okay, sie sind in 2 Stunden tot. Juhu! So ungefähr.
Oh Mann.
Aber dann kommt halt meine Mutter dazu, sitzt, macht sich sowieso schon große Sorgen und dann kommt halt der Arzt mit dem Bild von CT und sagt, wir haben ein Karzinom, also einen Tumor gefunden in der Bauchspeicheldrüse. Und das ist für viele im Prinzip, wer sich ein bisschen damit auskennt, schon klar, mit der Schlimmste an Krebs, was man haben kann.
Mhm.
Und für mich war in dem Moment, ich habe es gehört und habe gedacht, okay, das war's. Das war sofort mein erster Gedanke, alles klar. 50 Jahre, ja, hast gut gelebt, das war's dann jetzt. Guck dann rüber zu meiner Mutter, die dann da saß, die kreidebleich wurde.
Yeah.
Und das war mit der Schlimmste, was sie so knallhart, völlig unvorbereitet dann auch diese Diagnose mitbekommen hat. Und auch ihr war in dem Moment eigentlich schon klar, was es bedeutet. Aber da beginnt dann so ein Verdrängungswettbewerb. Alles wird gut. Es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Therapie. Ja.
Wobei jetzt mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, in dem Sinne kam das unverhofft. Du hast überhaupt nicht an Krebs gedacht. Nein. Der Arzt kommt rein, hat das CT-Bild dabei und sagt, ja, wir haben ein Karzinom gefunden. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und wenn man sich jetzt damit beschäftigt und man sieht, erstmal Krebs ist ja etwas, was teilweise sehr spät diagnostiziert wird, leider Gottes in Deutschland.
Ja.
Und wenn es dann diagnostiziert wird, vor allen Dingen bei Männern oder der Bauchspeicheldrüsenkrebs an sich, das ist ja eine der tödlichsten Krebsarten oder der tödlichste Krebsart oder die tödlichste Krebsart, die wir dann haben, dann ist es ja grundsätzlich ein Todesurteil.
Es ist ein Todesurteil. Wenn man sich damit beschäftigt, dann ist im Prinzip Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht heilbar. Also wenn man diese Diagnose bekommt, wenn man sie früh bekommt, dann hat man theoretisch noch eine Chance, das Leben um ein paar Jahre zu verlängern. Wenn man sie sehr spät bekommt und der Krebs selbst nicht mehr operabel ist eigentlich, dann ist es, ja, dann muss man sich nicht mehr viele Gedanken darüber machen. Das ist das. Die Medizin ist bei Bauchspeicheldrüsenkrebs einfach noch nicht so weit, den wirklich behandeln zu können. Wir können gleich darüber reden, dass man es bei mir nochmal versucht hat, aus bestimmten Gründen. Und ich auch gute Hoffnung war, auch sehr positiv gestimmt war, aus bestimmten Gründen, dass man da eine Behandlung hinkriegt und ich somit, ja, vielleicht nicht geheilt werde, aber dass man zumindest eine Verlängerung hinbekommt des Lebens auf unbestimmte Zeit.
Und das ist ja in dem Sinne nicht erfolgt. Du hast ja dann die Chemotherapie über dich ergehen lassen. Da gehen wir gleich drauf ein, sagst du ja auch. Denn zunächst einmal finde ich an dieser Stelle, muss man das nochmal sagen, aus meiner Sicht ist erstmal extrem mutig von dir zu sagen, ich rede darüber. Wir beklagen in Deutschland einen massiven Verlust von Gesundheitswissen. Die TU München hat im Mai, meine ich, 25 herausgefunden, dass 9 von 10 Deutschen tatsächlich wenig Ahnung haben, was überhaupt Gesundheitswissen anbelangt, was Prävention anbelangt oder auch Vorsorge, Früherkennung anbelangt. Und dann ist es natürlich jetzt unabhängig auch von deinem Fall, der dramatisch ist, aber folgerichtig, dass wir leider Gottes in unserer medizinischen Wunderwelt was diagnostizieren und dann ist es teilweise zu spät.
Ja.
Wenn man jetzt nochmal genau auf diesen Moment schaut, du standst jetzt unter Drogen. Du musst aber doch irgendwann mal für dich realisiert haben, was hat der Arzt dir denn da gerade gesagt?
Also für mich war es in dem Moment sofort klar. Auch obwohl ich natürlich unter Drogen stand, in Anführungszeichen, war für mich in dem Moment klar, okay, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Hast du mal gehört? Das überlebst du nicht. Ne? Man wusste von bestimmten Krebsarten, das ist, ne, die typischen Männerkrebsarten, das ist heilbar. Aber Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ein Todesurteil. Das hatte man gehört. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht ausführlich damit beschäftigt, aber natürlich wusste ich, was ich davon zu erwarten habe. Mir war es klar in dem Moment. Und ich habe dann wirklich, also mein Gedanke war, okay, guck mal zurück auf dein Leben. Ist das jetzt schlimm, dass du das jetzt bekommen hast? Oder ist das jetzt einfach, okay, dann ist das so, du musst damit umgehen. Der Zeitpunkt ist ungünstig, du hast es dir so nicht gewünscht, aber wie gehst du damit um? Mir war vom ersten Moment an klar, okay, das, was noch da ist an Zeit, die nutze ich. Und ich werde nicht traurig sein, ich werde nicht wütend sein, darüber, dass ich das bekommen habe. Das war mir in dem Moment klar, sondern okay, dann gehst du damit jetzt um. Du musst rauskriegen, wie lange hast du noch? Können die irgendetwas machen? Und sie wussten ja in dem Moment auch noch nicht, wie groß ist dieses Karzinom. Das war nicht klar. Sie wussten nicht, ist es gutartig oder bösartig. Diese beiden Möglichkeiten gab es auch noch. Das heißt, es war völlig klar, es müssen erstmal Untersuchungen stattfinden.
Also es haben dann noch weitere Untersuchungen
Ja,
stattgefunden,
genau. Ich habe.
logischerweise. Also wir sind jetzt nochmal in dem Moment, wo das CT-Bild da war. Da hast du schon, und das fasziniert mich jetzt gerade, wenn ich das jetzt so reflektieren darf, die Entscheidung getroffen für dich, es ist so, und ich nehme das an.
Ja, habe ich in dem Moment voll für mich getroffen.
Es ist ja schon bewundernswert. Also wie bist du darauf gekommen, wenn du jetzt mal zurückschaust? Wenn du jetzt vielleicht nochmal in die Zeit auch Ami schaust oder mal 30 Jahre zurück, also gab es in deinem Leben dann bestimmte Situationen, wo du auch so bestimmte Entscheidungen treffen musstest? Wir haben aktuell hier in Deutschland die Situation oder das Thema der Resilienz, dieser Widerstandsfähigkeit.
Tatsächlich glaube ich, habe ich diese Entscheidung oder diese, wie schaut man nach vorne, in meinem Leben so nicht treffen müssen, tatsächlich. Im Grunde lief immer alles sehr gut. Das heißt, wenn dieses typische, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Das war bei mir immer sofort quasi parallel. Das heißt, ich musste nie irgendwie schwierige Entscheidungen treffen an der Stelle, wie ich mit etwas jetzt großartig umgehe. Also es gab immer sofort eine neue Tür mit einer Wahlmöglichkeit, die für mich automatisch als die richtige erschien.
Das finde ich jetzt total faszinierend und bewundernswert, wenn du das so reflektierst. Weil wenn du das jetzt gar nicht so wahrnimmst als Hürde, sondern da geht ja eine Tür zu und die andere geht auf und das ist für mich normal. Ja, worüber reden dann über die Resilienz? Die ist dann ja vielleicht angeboren, die ist natürlich, wie auch immer. Es gibt viele Menschen, die ja dann trotzdem noch versuchen, diese schon geschlossene Tür mit aller Gewalt nochmal aufzubrechen. Vielleicht sogar über Jahre und daran dann kaputt gehen, bis hin zu psychischen Belastungen und Depressionen. Das wäre nämlich jetzt auch nochmal so ein Thema, wo mich jetzt das interessieren täte. Du hast eine Diagnose bekommen und die Gefahr ist ja schon sehr groß, dass man dann aufgrund dieser Diagnose sein Leben, sein Restleben dann in Lethargie verbringt.
Ja, das passiert bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen tatsächlich.
Genau.
Das ist eine Diagnose, die eigentlich den allermeisten Menschen, wenn man mit Ärzten spricht, wirklich den Boden unter den Füßen wegreißt, wenn die diese Diagnose bekommen. Ich habe später in der Chemotherapie mit mehreren Menschen zusammengesessen, die auch diese Diagnose hatten. Dann irgendwann auch mitbekommen haben, okay, das war es jetzt für dich. Und die erzählten auch, das war für sie ein Punkt, da ging die Welt zu Ende. Das war da wie so ein schwarzes Loch für viele, aus dem sie wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig rauskommen. Die saßen dann da, okay, ich mache das noch für ein Ziel beispielsweise. Das ist ein Mann, der sagte, meine Tochter hat am 5. August geheiratet sie.
Oma.
Das möchte ich noch erleben. Das ist mein einziges Ziel. Ansonsten ist mein Leben vorbei. Ich genieße keinen einzigen Tag mehr, sagt er. Aber diesen einen Moment, diese Hochzeit meiner Tochter, die will ich erleben. So, aber für ihn war dieser Zeitpunkt, als er erfahren hat, er ist quasi, also er wird sterben. Das war für ihn nicht greifbar. Das war das Ende der Welt an der Stelle. Ja.
Und daraus entwickelt er dann ein Ziel?
Dieses eine Ziel, ja.
Und da ist ja auch die Gefahr, was ist denn, wenn dieser Tag dann kommt?
Ja.
Also was ist,
was ist nach diesem genau. Tag? Der Tag ist vorbei, danach gibt es kein Ziel mehr.
Da ist ja dann
an der Stelle. Und so geht es den allermeisten Menschen. Entweder haben sie noch dieses eine Ziel, das hilft dann wahrscheinlich. Wenn es dieses Ziel überhaupt nicht gibt, dann ist es für viele einfach ein schwarzes Loch.
Was ist dein Ziel?
Mein Ziel ist jetzt einfach wirklich nur jeden Tag, so gut es geht, zu leben, zu genießen. Auch Kleinigkeiten an der Stelle. Noch möglichst viel Zeit mit Menschen zu verbringen. Sei es Familie, sei es Freunde, sei es alte Bekannte oder sonst irgendwas. Nochmal Dinge zu unternehmen, auch spontan. Ich gucke zum Beispiel einfach mal, oh, gibt es irgendwie spontan irgendwie eine Veranstaltung, wo ich hin kann? Und bin am Sonntag, habe mir eine Karte für Mario Barth gebucht. Einfach ganz spontan und bin da hingefahren, weil ich dachte, okay, mir geht's einigermaßen gut.
Ja.
Verse zu Mario Barth. Einfach so jeden Tag zu genießen, weil ich kann nicht lange in die Zukunft planen. Das ist ja so ein Ding, ich kann nicht sagen, im Mai mache ich irgendwas. Oder im Juni. Ich muss gucken, was kann ich heute machen? Vielleicht noch nächste Woche. Es kann auch sein, dass es mir im Sommer noch gut geht. Aber das weiß ich nicht. Das kann von einem Tag auf den anderen, kann sich mein Leben komplett ändern. Und dann geht nichts mehr, möglicherweise.
Und dann geht nichts mehr.
Und deswegen plane ich jetzt jeden Tag so gut es geht. Und wenn es wirklich nur Kleinigkeiten sind. Es gibt Dinge, die ich früher gerne gemacht habe, die mir heute nicht mehr viel bedeuten. Ich habe früher sehr gerne auch Serien geschaut.
Hm.
Ist mir mittlerweile völlig egal.
Ernsthaft?
Völlig. Geht an mir vorbei.
So ein Netflix-Abend, 27 Serienstücke am Stück, ist
völlig mittlerweile irrelevant. Ist es völlig irrelevant, was da neu kommt. Sonst irgendwas war mir früher wichtig. Ich habe in die Zukunft geguckt. Was kommt da alles?
Ja.
Völlig egal.
Unser Leben ist endlich.
Ja.
Bei dir ist es jetzt so, 50 Jahre geworden, du hast die Diagnose und es geht dann schneller zu Ende, als du gedacht hast, als wir alle dann denken. Mhm. Also keiner weiß, wann es für ihn ja zu Ende ist. Die meisten gehen davon aus, ich werde irgendwann 80, als Mann in Deutschland vielleicht 87 und dann ist es dann irgendwann soweit und haben dann so eine gewisse, ich sag mal, so eine gewisse Zeiteinstellung.
Mhm.
Ich habe ja noch Zeit.
Ja.
Ich kann ja noch eine Serie gucken.
Genau.
Ich kann ja noch eine Folge gucken. Und dann habe ich ja morgen vielleicht nochmal die Chance. Aber dieses vielleicht ist ja dann irgendwann total klein. Ist ja auch nicht mehr gegeben. In deinem Fall jetzt. Was können denn, wenn du das jetzt so nochmal für dich jetzt reflektierst und sagst, komm, es gibt Dinge, die sind überhaupt nicht so relevant. Die interessieren dich jetzt auch gar nicht mehr. Wenn das jetzt hier 15, 25, 35-Jährige hören, hoffe ich natürlich, dass mehrere Menschen diese Folge hören. Und angenommen, du wärst dieser 35-Jährige, was würdest du dir in dem Moment, wo wir beide jetzt reden, was würdest du dir sagen wollen?
Dem 35-jährigen Björn.
Oder 25-Jährigen.
Finde ich, also in dem Alter, ich würde jetzt niemandem sagen, schau keine Netflix-Serien oder sonst irgendwas. Oder mach einfach das in dem Moment auch, was du tun möchtest. Nicht irgendwie überlegen, sollte ich das machen, sondern wenn das etwas ist, was du in dem Moment möchtest und für dich als das heraus erkoren hast, was dich glücklich macht.
Mhm.
Also das, was dich glücklich macht, das musst du tun. Wenn es dich glücklich macht, auf dem Sofa zu sitzen und Serien zu bingen, dann tu das. Wenn es dich glücklich macht, auf dem Fußballplatz zu spielen und abends mit Kumpels einzutrinken, dann mach das. Weil du sagst, das Leben ist endlich. Und wenn man am Ende auf das Leben zurückblicken kann und sagen kann, ich war glücklich, das ist das Wichtigste. es gibt auch Menschen, die sagen, ich möchte irgendwas erreichen, ich möchte irgendwie ehrenamtlich arbeiten und etwas in dieser Welt hinterlassen. Ja, tu das, auch gut. Ich würde mir jetzt persönlich keinen Ratschlag geben und sagen, mach was anders, weil ich mit dem, wie ich gelebt habe, ja nicht unzufrieden bin. Ich gucke ja zurück und sage, 50 Jahre, kannst du dich über irgendwas beschweren? Bist du super unglücklich? Nein. Natürlich hätte man viele Dinge auch anders machen können. Wenn du an einem Punkt im Leben eine andere Entscheidung triffst, läuft das Leben ja anders. Aber wird es dann besser? Weiß ja nicht. Wichtig ist, dass du sagen kannst, ich war an den meisten Stellen in meinem Leben glücklich. Dass wir auch mal unglücklich sind, ist gar keine Frage. Und dass es auch mal schlimme Dinge gibt im Leben, ist auch keine Frage. Aber wenn du hinterher sagen kannst, also die meiste Zeit, wenn ich jetzt zurückblicke, nee, war alles gut. Ich kann mich nicht darüber beschweren, wie mein Leben gelaufen ist. Egal wie, dann ist super.
Wenn du jetzt zurückschaust, dann bereust du nichts.
Nein.
Und du sagst, Gott sei Dank, ich bin 50 Jahre alt geworden.
Ja. Also ich habe in einer sehr guten Zeit gelebt. Also wir haben in einer super Zeit gelebt. Und das ist das Schöne, wo ich sage, wir sind aufgewachsen im besten Jahrzehnt. Also ich bin 76 geboren. Wir haben vor kurzem wirklich alte Fotos rausgesucht. Schön nostalgisch alte Fotos. Und es war super. Die 80er, die 90er waren einfach eine grandiose Zeit. Wir hatten damals noch keine Handys, wir hatten noch keine Tablets und die Fernseher waren klein, aber immerhin in Farbe. Und normales Fernsehprogramm, drei Programme, später RTL und Sat.1 noch dazu. Ich weiß noch, wie ich RTL bei uns in der alten Wohnung selber eingestellt habe am Fernseher, heimlich, weil man mir das verboten hatte, daran rumzuspielen, aber ich habe es ja trotzdem eingestellt,
so dann,
damit ja, wir irgendwann Knight Rider gucken konnten. Es ja bei RTL lief. Aber das war halt eine Zeit. Wenn du dir die alten Fotos anguckst, wie viel wir draußen gemacht haben, das war einfach toll. Das war eine schöne Zeit. Vielleicht sagen das diejenigen, die heute aufwachsen, irgendwann von ihrer Zeit auch. Aber ich finde, wir hatten die geilsten Filme. Es gab die beste Musik damals. Unglaublich, was da an fantastischer Musik gibt. Egal, ob es jetzt diese Synthie-Pop-Geschichten sind oder geile Rockmusik aus der Zeit oder, ne? 80er, 90er, beste Zeit. 70er auch noch. Grandiose Zeit aufzuwachsen.
Ja, so die Zeit auch hier, so Deutschrap, Fanta 4, 92, Fette Brote.
Alle, das
entstanden. Wir hatten bei unserer Abi-Stürmung hatten wir Beastie Boys.
Ja.
Das war natürlich episch, muss man ja auch mal nochmal sagen. Das war aber auch eine Zeit, ich meine, gut, da gab es den Irakkrieg. Da gab es Jugoslawien. Das hat uns schon beschäftigt. Es gab Demonstrationen, es gab Anfeindungen, wenn man gesagt hat, man geht zur Bundeswehr. Das erinnert mich jetzt in der heutigen Zeit schon dran, wie das damals bei uns war. Andererseits gab es auch 1989, 90, wo die Mauer gefallen
ist.
Und das war doch ein Gefühl der absoluten Freiheit.
Also wir waren eine deutlich freiere Gesellschaft. Das muss man eindeutig sagen. Wir waren, auch wenn es diese, natürlich gab es Demonstrationen gegen den Krieg, solche Geschichten. Aber das lief alles, ich würde mal sagen, gesitteter ab. Es wurde mehr diskutiert als heute beispielsweise. Und wir haben uns nicht immer alle angefeindet. Wir waren freier. Du durftest alles sagen. Du durftest auch jede Meinung vertreten. Die hatten einfach Spaß. Und es sind einfach viele gute Sachen passiert. Ich hatte damals so das Gefühl, wenn man so zurückblickt, das war die Zeit, wo sich die Welt wirklich in eine gute Richtung entwickelte. Ne? Mauerfall, Glasnost, das ist all solche Geschichten. Das heißt, wir waren in einem Jahrzehnt, wo die Welt wirklich schien, besser zu werden, hatte ich das Gefühl.
Glasnost, okay.
Und wir waren einfach eine offene Gesellschaft irgendwo. Wir waren nicht so eine Empörungsgesellschaft wie heute. So.
Weil man im Diskurs war, weil man im Gespräch war.
Ja, und weil man auch akzeptiert hat, dass jemand eine andere Meinung hat. Ich konnte versuchen, dich zu überzeugen, habe ich dich nicht überzeugt, egal. Konnten trotzdem Freunde sein.
Also das muss ich ja sagen, ich habe mich ja mit einigen Leuten auch nochmal aus unserer Abi-Klasse dann unterhalten, jetzt auch, wir treffen uns am 11.04., machen nochmal ein Abi-Treffen. Du sagst trotzdem Freunde sein, genau, ihr trotzdem Zusammenhalt haben, wir waren großer Klassenverbund, eben 55 Leute. Wenn wir beide uns jetzt unterhalten, ich habe schon so den einen oder anderen Eindruck gehabt oder nochmal eine Situation vor Augen, wo man den anderen vielleicht auch angefeindet hat oder gegebenenfalls auch beleidigt hat.
Ja, aber es war doch keine. Ich finde, es war anders. Natürlich gibt es unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Meinungen. Aber es war nicht so, dass man eine Wand gebaut hat.
Das nehme ich jetzt hier gerade wahr. Sogar sehr extrem, dass da keine Wand entstanden ist. Also, dass da trotzdem eben ein Verbund gewesen ist, dass man auf den anderen geachtet hat.
Es gab ja wie immer, und das wird es immer geben, unterschiedliche Cliquen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Meinungen. Ja, also es war damals so, außer heute wäre ich der King, damals war ich ein Nerd. Also ich habe mich damals als Kind mehr für Computer und Videospiele und sowas interessiert. Das war damals zu der Zeit noch nicht so, da warst du halt noch nicht so in der Gruppe der Beliebten an der Stelle.
Okay.
Heute wärst du wahrscheinlich als erfolgreicher Videospieler der King in der
Ja.
Gruppe. Das war noch nicht so, was ein bisschen so okay. Aber das macht es auch nicht schlimm. Jeder hatte seine Gruppe, aber trotzdem, wir hatten eine gute Zeit zusammen, finde ich. Also es war alles, es war schon, ich finde trotzdem, 80er, 90er, wenn ich zurückblicke, ganz viele tolle Zeiten. Würde diese Zeit nicht missen wollen.
Die war aufregend, die war risikoreich. Wir sind ja auch klar mutig gewesen, haben auch vieles dann ja, gemacht, ausprobiert, wie auch immer. Jetzt nochmal zu dem Thema Achtsamkeit, auch achtsamer Umgang mit der eigenen Gesundheit. Wenn man das jetzt mal sieht und zwar ganz bewusst ohne mahnenden Finger, du sagst ja zu Recht, in der Diagnose der Hausarzt bei dir hätte vielleicht das und das erkennen können oder dann die einzelnen Orthopäden. Was hättest du, gibt es denn etwas, so in der Nachhinein betrachtet, etwas, wo du mehr Wert hättest drauflegen können?
Ja, absolut. Denn ja, das klang oder klingt so, als wenn ich jetzt den Hausärzten oder Orthopäden da so die Schuld gebe. Und ja, die könnten manchmal ein bisschen mehr machen. Aber wichtiger ist im Prinzip auch, dass man selber auf seinen Körper hört und dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich erinnere mich, ich war gerade 40 geworden, mein damaliger Hausarzt sagte so, jetzt müssen wir aber regelmäßig jährlich hier mal Vorsorge betreiben, ordentlich Bluttest machen. Und ich sagte, ich gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Warum soll ich das denn machen? Ich bin fit, ich habe nichts. Wenn ich was habe, komme ich zu Ihnen. Aber solange ich nichts habe, brauche ich auch nicht kommen. Hätte ich mal drauf gehört, tatsächlich. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Denn man muss einfach auch mal, selbst wenn es einem gut geht, dem Arzt vertrauen an der Stelle und sagen, okay, dann nimmst du halt Blut auf. Oder aber auch selber Druck machen, denn die haben natürlich viel zu tun, die haben viele Patienten. Und zu sagen, okay, ich möchte das. Ich möchte bitte ab und zu, dass ihr mal genauer hinschaut. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Menschen krank werden, es immer mehr Krankheiten gibt, Krebsfälle steigen gewaltig, aber
Weit.
jeder zweite. Mittlerweile in Deutschland viele Krebsarten, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Brustkrebs, die Zahlen gehen durch die Decke und man merkt es nicht. Die Symptome sind so unspezifisch, wie in meinem Fall Rückenschmerzen, und die bekommt man erst, wenn es zu spät ist. Wenn man also irgendwie mal das Gefühl hat, irgendwie ich habe Magenschmerzen, ich habe Durchfall, ich habe Blut im Stuhl oder irgendetwas. Dann sofort zum Arzt und schon mal einen Test machen lassen. Gar nicht mal so schlimm. Im besten Fall ist halt nichts. Aber wenn was ist und man kann es früh erkennen, kann man in den meisten Fällen tatsächlich ja was machen.
Und das ist ja der wesentliche Aspekt. Es ist ja eine Früherkennung. Also ich vergleiche das immer in den Gesprächen auch, die ich habe mit Menschen jedweder Couleur und auch Kunden mit dem Auto. Das Auto muss alle 2 Jahre zum TÜV. So, das wird kontrolliert auf den Zustand, auf die
Guter
Verkehrstauglichkeit.
Vergleich.
So, ja, oder du fährst halt zur Inspektion und machst mal einen Ölwechsel. Jetzt kann man das ganze Blut nicht auswechseln. Also Keith Richards zum Beispiel macht das ganz gerne, sonst wäre der ja, ich glaube, der ist über 100 Jahre mittlerweile alt. So sieht der zumindest aus von den Stones. Die machen ja demnächst ihre allerletzte Tour. Da ist es so, dass man tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, man Blutbild machen kann. Man kann, ich hatte in der ersten Folge mit dem Dr. Krumner gesprochen, ein Arbeitsmediziner, Lipoproteinwert klein a nennt sich der, mal bestimmen lassen. Sollte man einmal im Leben machen. Hat dann mit dem Blutkreislauf auch zu tun, macht man einen Ultraschall vielleicht von der Karotis, also Halsschlagader, und auch vielleicht von den großen Organen. Und das kann man vor allen Dingen ab 40 alle 2 Jahre mal durchführen. Einfach um die Gewissheit zu haben, das fand ich ganz gut, dass du das jetzt gerade sagst. Naja, da ist was und wir können dem jetzt nachgehen. Oder da ist eben nichts, was ja eigentlich auch ein cooles Gefühl ist.
Ja, und in den meisten Fällen ist da ja auch nichts. Aber in dem Fall, wo was ist, kann man noch was reparieren, wie du es am Anfang schön gesagt hast. Solange noch was reparierbar ist, ist das gut. Und wir sind in der Medizin ja schon sehr, sehr weit. Auch wenn man noch nicht alles heilen kann, aber wir sind schon sehr, sehr weit. Und das sollte man dann auch nutzen an der Stelle. Und zur Not dann halt auch mal Druck machen. Das ist das, was ich nicht gemacht habe. Ich hatte ja gesagt, dass ich schon relativ früh auch so ein paar mehr Symptome hatte, 1-2 Jahre vorher. Und nach heutiger Sicht hätte ich auf ein CT bestanden tatsächlich und gesagt, guck doch noch mal genauer nach. Mhm. Guck einfach noch mal genauer nach, geh sicher, mhm, ja, dass das nichts ist und nicht dieses, ja gut, hoffen wir mal, dass die Spritzen wirken und wenn sie nicht wirken, dann kommst du noch mal wieder. Aber wenn sie wirken, ist gut. Ja, schön, die Schmerzen waren weg, aber das Gefühl, dass da was ist, das hat man ja weiterhin. Also man sollte diese Möglichkeiten, die man heute hat, nutzen und zumindest nachfragen. Habe ich die Möglichkeit, dass ihr mich einmal im Jahr unter ein CT legt und ein Bild macht, beispielsweise?
Und nutzen bedeutet auch, dass man die Anlaufstellen auch einfach nutzt. Letzte Woche, meine ich, war Tag des Gesundheitsamtes. Als wir damals Abi gemacht haben, war das Gesundheitsamt irgendwo am Busbahnhof. Da gab es ein großes Gebäude.
Okay.
Ja, das ist die erste Erinnerung, die ich jetzt daran hatte, als ich das gelesen habe. Jetzt muss ich mittlerweile mal nachdenken, wo ist das überhaupt? Was hat das überhaupt für eine Telefonnummer? Mhm. Also auch da, ich beschäftige mich überhaupt nicht damit. Also ich habe einen Podcast, Hauptsache gesund, beschäftige mich mit Gesundheit und das sind so relevante Informationen, die ich überhaupt nicht recherchiere. Dann gibt es auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit eine tolle Seite, Prävention und Vorsorge nennt die sich. Und da geht es auch unter anderem um das Thema Männerkrankheiten und dann auch Krebs, dass ich mich auch einfach mal informieren kann. Also ich finde schon, wir unterhalten uns hier, wenn Leser, Hörer das jetzt hören, dass man dann auch gerne, wenn man seine eigene Gesundheit eben als Wichtigstes erachtet, dann auch mal sich informieren muss.
Ja.
Ist schon, so höre ich das von dir, Gesundheit eine so Privatsache.
Gesundheit ist auch Privatsache. Und das ist halt, es wird auch immer mehr Privatsache sein, einmal auch, was Vorsorge angeht. Ich will jetzt gar nicht Werbung für irgendwas machen, aber als ich da im Krankenhaus lag, ich habe ja gerade erzählt, ich habe nur die gesetzliche Krankenversicherung und habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, dass ich irgendwas anderes brauchen könnte.
Ja.
Und erst wenn man ins Krankenhaus kommt, überlegt man sich, Moment mal, wäre halt nicht schön, wenn ich jetzt ein Einzelzimmer hätte oder mit dem Chefarzt über dieses Thema sprechen könnte tatsächlich. Ich hatte so viel Glück, dadurch, dass ich 49 war, zu dem Zeitpunkt der Diagnose. Und man muss sagen, Bauchspeicheldrüsenkrebs ist keine Krankheit für 49-Jährige. Gibt es, es gibt Einzelfälle, der jüngste Patient war mal 42, aber in der Regel ist das, Männer sind im Durchschnitt 72, Frauen um die 73.
Ja.
Das ist also das, was es ist. Und ich war so ein bisschen Patient Null, gerade hier in Datteln, für die war das was, wie kann das sein, dass der 49 ist und diese Krankheit hat. Wurde also sehr bevorzugt behandelt tatsächlich. Habe eine wahrscheinlich bessere Behandlung bekommen, als ich sie mit dieser Krankenkassenkarte normalerweise bekommen hätte. Bis hinterher hoch zu einem Einzelzimmer auf der Palliativstation mit Schmerzeinstellung und allem. Was nicht selbstverständlich ist an der Stelle. Denn selbstverständlich wäre gewesen Mehrwertzimmer.
Und dann muss diese gesondert abrechenbare Unterkunft, die muss einfach privat bezahlen.
Da müsste man normalerweise privat bezahlen.
So, und wenn du sagst, du hast ja ein Recht darauf, auch als gesetzlich Krankenversicherter, der Wahlarzt soll dich behandeln, da gibt es ja andere Kostennot, dann die müsste auch privat bezahlen.
Also ich würde mittlerweile, wenn ich dem jüngeren Björn was empfehlen würde, das gerade nach 35, jetzt hält mir, was ich dem empfehlen würde, ist, mach zu deiner Krankenversicherung eine private obendrauf. Spar daran nicht, weil irgendwann kommst du ins Krankenhaus. Irgendwann kommt der Punkt, wo du irgendwo Hilfe brauchst. Ja, Zahnersatz haben wir auch drüber gesprochen, auch da beispielsweise. Klingt ein bisschen wie Werbung, ist, aber ich möchte auch dafür werben tatsächlich, weil das übersehen viele, was dieses gar nicht mal so teure Ding kostet, bringt tatsächlich. Es kostet nicht viel, bringt aber was. Tatsächlich.
Aber da sind wir ja bei dem springenden Punkt auch nochmal dieser Hemmschuh. Du sagst jetzt gerade Werbung. Andererseits geht es um deine Gesundheit, es geht auch um meine Gesundheit.
Genau.
So, und wenn du jetzt, und ich sehe das ja jetzt gerade, ich habe am 13. Januar meinen 50. Geburtstag gefeiert und habe den abgefeiert in dem Zustand, in dem Gewiss, ich bin 50 geworden. So, was jetzt kommt, ist noch zu Brot. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dann dauert. Im Moment fühle ich mich gesund. Kann auch jemand sein, weiß ich nicht. Ich guck mal, was passiert. So, darüber zu reden und darüber auch zu reden und Vorsorge oder Früherkennungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, finde ich jetzt keine brutale Werbung, weil wir jetzt kein Produkt dahinter schalten oder sagen, ruf an, nur heute 1,66 Euro. Darum geht's gar nicht.
Genau.
Es geht ja darum, vielleicht nochmal auch deiner Botschaft den Sinn zu geben, dass der eine oder andere, der es jetzt mitbekommt, sagt, okay, ich kümmere mich einfach mal um meine eigene Gesundheit.
Genau. Das ist so. Da müssen wir in Zukunft sowieso mehr Wert drauf legen. Ich nicht mehr so viel, weil ja, die Zeit läuft ab. Aber alle, die jetzt jung sind oder auch in unserem Alter um die 50 sind, da gilt das noch, mehr für die eigene Vorsorge zu tun. Nicht nur Rente, sondern auch Gesundheitsvorsorge. Es wird in Zukunft nicht mehr alles von den Krankenkassen bezahlt werden können. Das ist einfach so. Die Kassen sind leer. Man wird dort mehr zuzahlen müssen. Aber das sollte man dann auch tun. Das ist genau diese eine Nummer, wo man sich nicht darüber aufregen sollte, sondern sagen, okay, jede Zuzahlung, die ich privat leisten kann, jedes Feature, das ich mir da holen kann, überlege ich halt, was brauche ich, was ist für mich wichtig, was könnte für mich wichtig werden, sei es Vorsorge, einmal im Jahr Bildgebung zu machen, CT, MRT oder wenn ich ins Krankenhaus komme, möchte ich da schön vernünftig behandelt werden. Ja, und wie möchte ich da behandelt werden? Oder ein Thema, das mich halt auch betrifft, ist, was ist mit Geld? Du bekommst erstmal von deinem Arbeitgeber Geld weiter, aber nur 6 Wochen. Danach bekommst du von deinem Arbeitgeber kein Geld mehr. Danach bekommst du Krankengeld. Und da sind nur noch 70% deines Festgehaltes. Okay. Nichts, was du irgendwo extra nochmal verdient hast. Ja, das ist dann plötzlich, und dann musst du anfangen zu rechnen. Ja, du hast dir dein Leben ja aufgebaut aufgrund einer bestimmten finanziellen Situation, die du hast. Und die fällt dann weg. In meinem Fall ist sie ja seit Januar weg. Ja, das heißt, mein Job, ich bin zwar theoretisch noch angestellt, aber ich bekomme nie wieder Geld von dieser Firma.
Weil du eben im Krankengeldbezug bist, der gesetzlichen Krankenkasse.
Genau.
78% vom Netto, 70. Dann wärst du in 1,5 Jahren, also 18 Monate nach dem Ereignis, dass du dann ausgesteuert wirst und du hast dann Anspruch, wenn du einen Antrag stellst, auf Erwerbslosenrente.
Genau.
Die auch nur circa 50% von deinem bisherigen.
Es wird immer weniger,
Alters.
Es wird immer weniger.
Das heißt, das soziale Netz ist grundsätzlich gut, kann aber natürlich nicht ein 1:1 Ausgleich darstellen.
Es ist nicht endlos.
Und es ist nicht endlos. Auch das ist endlich.
Ja.
Also sagst du zu Recht, und das finde ich jetzt gerade noch faszinierend. Es fängt einfach mit der Gesundheit an. Also du sagst ja zu Beginn, wo wir uns unterhalten haben, im Oktober, September hast du nochmal einen 8-jährigen Anstellungsvertrag bekommen. Das heißt, die Zukunft für dich, für deine Leidenschaft, für Radio machen, für Videos erstellen in NRW, die Nervüs nochmal zu filmen, das war eigentlich geebnet.
Ja.
Weil du gesund bist.
Ich war gesund und im Prinzip war die Zukunft komplett ausgerechnet.
Genau.
Das heißt, all das, was ich gemacht habe, in eine neue Wohnung zu ziehen, einen neuen Dienstwagen zu bestellen, ja, also Luxus im Prinzip.
Ja.
Ja. Neuen Vertrag. Es war für die nächsten 8 bis 10 Jahre war alles gesichert. Ne? So bis Weg bis zur Rente, alles, was man sich so ausrechnet.
Ja.
Und dann muss man sich plötzlich überlegen, Moment, das bricht alles zusammen. Das gibt es nicht mehr. Nicht nur, dass dein Leben endet. Auch finanziell die Zeit dazwischen, die ist nicht mehr da. Ja, du musst erstmal gucken, dass du das noch gestemmt bekommst, was du dir vorher ausgerechnet hast. Kann ich überhaupt nochmal alle Rechnungen bezahlen an der Stelle?
Ja.
Ne? Und da macht man sich vorher keinen Gedanken drüber. Auch da kann man aber auch vorsorgen, tatsächlich.
Okay, das birgt aber neben diesem Schicksalsschlag, es ist ja kein Unfall ereignis gewesen, plötzlich ja. auf den Körper, sondern es ist eine schleichende Erkrankung, die dann leider Gottes in deinem Fall sehr, sehr
schnell. Aber wie ein Unfall kommt.
Diagnostiziert wurde, wie ein Unfallereignis ist, plötzlich, unverhofft, völlig. Und du musst auf einmal damit umgehen. Einerseits sagst du, du bist resilient genug und beschäftigst dich damit, triffst die Entscheidung und andererseits wird dir dann bewusst, oh Moment mal, ich bin in einem System, wo ich auch nochmal finanziell einbußen will, um damit umzugehen. Du hast das allerdings für dich jetzt alles hintereinander.
Es ist alles geklärt, klar.
Bist dir dessen bewusst, dass du stirbst?
Ich bin mir bewusst, dass ich sterbe.
Das bedeutet gegebenenfalls auch, dass diese Folge veröffentlicht wird und du bist gegebenenfalls schon verstorben.
Das kann wird passieren.
Das ist mir jetzt gerade nochmal sehr bewusst geworden. Ich unterhalte mich mit dir und wir wissen, dass wir uns in 2 Jahren nicht mehr unterhalten werden.
Das ist relativ sicher.
Das macht mich jetzt gerade sehr traurig. Allerdings stimmt mich jetzt dieser Moment einfach so froh, mit dir mich nochmal zu unterhalten. Wenn du bei diesem Thema nochmal warst, aufs Leben nochmal zurückzuschauen oder jetzt darüber zu sprechen, wir sagen das manchmal so leicht hin, gibt dem Leben einen Sinn. Was ist denn die Sinnhaftigkeit? Also
das muss jeder für sich selbst entscheiden. Weil jeder von uns ist einfach komplett anders. Manche finden ihren Sinn darin, Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Super.
Okay.
Mach das. Manche wollen Karriere machen und Vorstandsvorsitzender werden. Ja, mach das. Oder du möchtest gerne für die Freiheit von irgendwas kämpfen. Tu das. Du möchtest Serien gucken. Ja, tu das. Das ist, da sind wir alle zu unterschiedlich. Da kann man auch niemandem etwas raten.
Es soll ja nichts Vorschreibendes sein. Es soll auch auf gar keinen Fall ein Verbot sein, sagtest du ja auch. Ne? Wenn ich zurückblicke, ich würde jetzt keinem sagen, guck keine Serien, ja. Sondern es ist eher etwas, du sagtest, lebe den Tag. Ne?
Lebe den Moment. Sei glücklich, wenn es geht. Alles, was einen glücklich macht.
Und das rauszufinden,
das muss jeder selbst. Das muss jeder selbst. Und es gibt natürlich auch Momente, wo man sehr unglücklich ist. Und dann gucken, okay, was kann das nächste sein, was mich wieder glücklich macht? Was bringt mich wieder in die richtige Richtung? Das musste ich ja jetzt quasi auch. Das heißt, ich war ja im Krankenhaus und es gab ja noch eine winzige Chance für mich.
Okay.
Durch diese Chemotherapie, die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Eigentlich hatte ich tatsächlich gesagt, Bauchspeicheldrüsenkrebs, ich kenne die Statistiken, lassen wir's. Aber die Ärzte haben mich überzeugt, dass noch eine winzige Chance besteht, mit dieser Chemotherapie den Krebs zu verkleinern und eventuell zu operieren. Um damit mehrere Jahre rauszuholen.
Okay.
Die erste Chemotherapie hat mich komplett kaputt gemacht.
Mhm.
Wieder ins Krankenhaus. Da war ich dann wieder der Meinung, ich will das auf keinen Fall mehr. Das war auch der einzige Punkt, wo ich wirklich mal richtig down war. Das war der erste Punkt bei dieser ersten Chemotherapie, wo es mir richtig schlecht ging, wo ich nicht mehr laufen konnte und auch nicht mehr klar denken konnte tatsächlich. Wo ich gesagt habe, nee, komm, jetzt kann es auch zu Ende sein an der Stelle. Der einzige Tiefpunkt, den ich hatte an der Stelle wirklich. Habe aber trotzdem weitergemacht. Auch ein bisschen, weil ich ganz viel Unterstützung bekommen habe. Dadurch, dass ich offen damit umgehe, nicht nur von der Familie und von Freunden, sondern auch von Arbeitskollegen.
Okay.
Und das ist auch was ganz Besonderes, finde ich, dass die sich, man muss ja immer Angst haben, wenn man sowas sagt, wie reagiert ein Arbeitgeber? Wie reagieren Arbeitskollegen drauf? Und da sollte man wirklich offen mit umgehen, denn ich habe so viel Zuspruch erhalten, so viel Mut, der gemacht worden ist an der Stelle. Durchzuhalten. Ich glaube, ich hätte die Chemotherapie abgebrochen, wenn ich nicht von allen Seiten dann auch diese Unterstützung bekommen hätte. Dieses, wir glauben an dich, wir wollen, dass du zurückkommst.
Mhm.
Ja. Und dann hatte ich auch den Glauben daran, dass ich das vielleicht noch schaffen kann.
Wenn wir uns jetzt über die Chemo dann unterhalten, also über die Möglichkeit, das wiederherzustellen, das ist ja, also sich erstmal dafür zu entscheiden, ist ja schon mal ein Aspekt, birgt ja gegebenenfalls auch Risiken. Und es geht ja schon mit einer psychischen und auch körperlichen Belastung einher.
Ja.
Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also gab es da auch Momente, sprachst du ja auch gerade an, wo du den Glauben verloren hast, wo du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich?
Ja, die erste Chemotherapie. Also nachdem es losging tatsächlich.
Ja.
Das hat mich komplett umgehauen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so hart wird. Und ich musste auch wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden, zwangsernährt werden. Und das war echt so ein Moment, wo ich gesagt habe, nee, habe mich dann auch mit der Onkologin da getroffen, habe gesagt, ich mache hier nicht weiter. Und wenn nicht von außen so viel Zuspruch gekommen wäre, dadurch, dass ich offen allen erzählt habe, wie es mir geht und was ich mache, hätte ich wahrscheinlich abgebrochen an der Stelle. Danach wurde es ein bisschen leichter, die folgende Chemos, aber es war nicht leicht. Es war immer noch eine sehr harte Zeit. Viele Nebenwirkungen, keine Frage. Aber ich war immer positiv. Ich habe mir dann in dem Moment gedacht, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt ihr am Ende dieser Chemotherapie, 6 Zyklen, jemand, okay, es hat nicht funktioniert, Herr Reichert. Dann sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt auch sind.
Ja.
Oder es sagt jemand, 50-50 Chance, wir können sie operieren. Was bedeutet, sie überleben. Wissen nicht, wie lange sie überleben, aber sie überleben definitiv erstmal.
Ja.
Wobei diese Operation auch mit einem Risiko verbunden ist, aber.
Keine Frage.
Wenn alles läuft, kann man es überleben an der Stelle. Man wird da keine 80 oder 90. Aber man sagt beim Bauschau immer so, man guckt dann auf 5-Jahres-Abschnitte.
Okay.
Ne, die man dann schaffen kann. Wenn man den im Frühstadium entdeckt oder noch operieren kann. Und diese Hoffnung hatte ich eine Weile. Und meine Beschwerden, meine Rückenschmerzen wurden weniger. Ich brauchte weniger Schmerzmittel. Also war ich der Meinung, das funktioniert.
Hm.
Vielleicht habe ich es mir auch nur eingeredet. Psychologisch.
Körper, Geist, ne?
Und dann kam halt Ende Februar der Tag, an dem ich da sitze und so, und? Besser oder schlechter? Sagst du, schlechter.
Das war jetzt vor kurzem.
Das war dann am 25. Februar der Punkt, an dem ich erfahren habe, okay, es gibt wirklich keine Hoffnung mehr. Ja, das war also der endgültige Punkt, wo klar war, du stirbst. Auch da war mir, als ich da hochging, zu diesem Gespräch klar, ich nehme das einfach so hin, wie es kommt. Ich wusste 50-50, wenn es klappt, ist gut, wenn es nicht klappt, ja, ist das halt auch so. Ich wusste, wie ich dann weitermache mit jedem Tag. Ich wusste, dass ich da jetzt nicht wütend werde. Ich wusste, ich werde nicht anfangen zu weinen oder sonst irgendwas, sondern ja, okay, dann frag mal, wie lange du noch ungefähr hast und was kannst du mit der Zeit anstellen?
Wobei auch du nicht komplett frei bist von Emotionen. Also, du sprichst es ja gerade an. Es gibt ja eine reichhaltige Facette, Wut, Trauer, Angst, Sorge, das kann ja alles auf einen einströmen.
Das kann alles passieren. Aber ich hatte viel Zeit, mich darauf vorzubereiten. Im Gegensatz zur ersten Diagnose hatte ich jetzt durch diese Chemo viel Zeit, mich darauf vorzubereiten, auf diese beiden Möglichkeiten. Ja. Ich habe meinem Umfeld immer nur die eine gelassen. Ich habe meinem Umfeld immer nur die positive erzählt. So nach dem Motto, ich glaube daran, ich bin überzeugt davon, dass es gut geht. War ich nicht. Ich wusste, eigentlich ist die Chance, dass es nicht gut geht, größer.
Okay.
Ja, weil ich mich ja medizinisch mit dem Bauchspeicheldrüsenkrebs mit ADE beschäftigt hatte und wusste, dass der im Prinzip unheilbar ist.
Wir haben damals, als meine Tochter geboren wurde, das war 2010, als ich sie angemeldet habe, weil du sprachst gerade vom Einbettzimmer, Familienzimmer, da saß unser Nachbar auch an der Anmeldung und der war ja zu Tode betroffen. Und ich dachte, er sei da, um mir zu gratulieren. Also einem Leben wird gerade geschenkt und der war 55 Meter und musste mir in dem Moment auch mitteilen, dass er die Diagnose hat, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und der ist dann, leider Gottes, ich meine, innerhalb von 9 Monaten dann verstorben. Ganz schrecklich und tragisch. So eine Situation wünscht man natürlich keinem. Wenn man da drin steckt, dann nutzt man natürlich nochmal die Möglichkeiten, die sich bieten. Jetzt sagst du gerade nochmal einmal Chemotherapie, Zwangsernährung, Schmerzmedikamente. Wie kann ich mir denn, wenn du das vielleicht nochmal einmal explizit nochmal beleuchten möchtest, wie kann ich mir so eine Chemotherapiesitzung vorstellen? Also ich habe da jetzt wirklich keine Ahnung von.
Also ich habe eine der schwersten Chemotherapien bekommen. Die einzige, die hilft, ist eine schwere, eine sogenannte 48-Stunden-Chemo. Das heißt, ich war zunächst in der ambulanten onkologischen Praxis für rund 8 Stunden. Das heißt, man sitzt dann auf diesem Stuhl und bekommt 8 Stunden lang über einen sogenannten Port, der einem vorher einoperiert wird, diverse Chemikalien eingeflößt. Jetzt könnte man sagen Medikamente, aber in Wirklichkeit ist es Gift. Das heißt, es wird einem Gift eingeflößt in verschiedensten Formen, das dazu da ist, den Krebs abzulenken und Zellen abzubauen. Ich habe wirklich dann 8 Stunden gesessen, 8 Stunden lang Flüssigkeit in mich reinbekommen. Während dieser Zeit merkst du nicht viel davon. Mir war danach meist schlecht und schwindelig, das war es aber auch. Und dann habe ich noch eine sogenannte Pumpe mitbekommen. Das heißt, die nächsten 48 Stunden habe ich zu Hause eine Art Dose gehabt, die dann weitere 48 Stunden lang eine Flüssigkeit langsam per Luftdruck auch in den Körper gepumpt hat. Und das war das eigentliche Medikament.
Okay.
Und das heißt, man muss auch mal darauf achten, schläft es auch mit dem Ding dann an der Stelle. Das ist relativ mobil, das kann man bei sich tragen. Meistens im Hoodie dann unten versteckt. Und während dieser 48 Stunden merkst du von der Chemo noch nicht so viel. Du merkst, wie es dir von jedem Tag auf den anderen immer ein bisschen schlechter geht.
Ja.
Ja. Der Geschmack wird schlechter. Ich habe immer einen öligen, metallischen Geschmack im Mund gehabt. Es hat nichts mehr geschmeckt. Und dann geht es los, je nachdem, wie sehr es dich trifft, dass du dann von Durchfall, Übelkeit, meistens Schwindel. Ich konnte oft schlecht sehen, gar nicht mehr gucken. Es sah aus, als wenn irgendwie die Welt plötzlich in Pixel aufgelöst ist, sozusagen. Ja, ich konnte auf keinen Fernseher mehr gucken. Und man hat eine bleierne Müdigkeit. Das heißt, du schläfst normalerweise viel. Jetzt kann ich nicht gut schlafen. Ich kann nur im Sitzen schlafen.
Nein.
Ich kann nicht liegen, weil ich dann Schmerzen habe. Ja. Ich muss immer im Sitzen schlafen. Und aber das ist im Prinzip Chemo. Dir geht's schlecht. Du hast eine dauerhafte, stellst dir vor, wie eine dauerhafte Magen-Darm-Grippe für ein paar Wochen.
Und in der Phase hast du Unterstützung.
Ja.
Also nicht nur Zuspruch, der überwältigend gewesen ist, sondern auch direkte Unterstützung.
Ja, Unterstützung.
Wenn du jetzt Betroffener bist, der du ja bist, was wünscht man sich denn eigentlich im Umgang mit anderen oder von anderen Menschen? Also, es gibt ja so diese Klassiker-Sachen wie, oh, ich bin krank, ja komm, stell dich nie so an. Oder geht wieder weg. Was von selbst kommt, geht auch von selbst. Gibt es irgendetwas, wo du jetzt sagst, wie sollte man, oder wie kann man?
Also mehr als Hilfe anbieten kann man nicht. Immer gut, wenn jemand sagt, wenn du irgendwo Hilfe bei irgendwas brauchst, ruf mich an, alles klar. Dann weiß man, da ist jemand, den ich zur Not in dem Punkt anrufen kann. Sei es eine Besorgung machen oder sonst irgendwas. Und ansonsten hoffe ich, dass jemand, so wie ich auch, Eltern hat, Verwandte oder Freunde hat, die einen dann in dieser Phase vielleicht auch aufnehmen und unterstützen. Ich habe tatsächlich für ein paar Wochen im Kinderzimmer meiner Eltern gelebt, damit die aufpassen konnten und sich darum kümmern konnten, Medikamente vorzubereiten und ähnliches. Weil sonst wäre es echt schwer gewesen. Wenn jemand ganz alleine ist, geht's noch. Man kann ja Pflege bekommen. Das ist schon was anderes, als wenn ein irgendjemand, der einem nahesteht, unterstützen kann. Also wichtig.
Du beschäftigst dich aber jetzt auch mit dem Ableben ja aktiv. Du hast hier im Hospiz da schon mal angeschaut.
Genau.
Da gibt es ja auch eine Unterstützung, Sterbebegleitung, wie auch immer. Wie gehst du denn damit um?
Wie gehe ich damit um? Ich habe mir einfach es war genau in dem Moment, als ich rauskam, die fertige Diagnose hatte, das war's jetzt. Einen Plan gemacht, was muss ich denn noch erledigen?
Ja.
Man muss sich so einen Plan machen. Also was kommt denn jetzt? Was muss man denn machen? Patientenverfügung, Vollmachten. Wie möchte ich denn sterben? Möchte ich zu Hause sterben? Möchte ich im Krankenhaus sterben? Oder wo kann ich sterben? Und habe mir dann überlegt, das Beste ist, glaube ich, es war meine Überlegung, im Hospiz zu sterben, weil die darauf spezialisiert sind. Ich wollte ungern im Krankenhaus sterben und ich wollte es nicht wirklich meinen Verwandten, meinen Eltern antun, im Bett zu sterben bis zum Letzten. Weil irgendwann kommt auch der Punkt, wo ich nicht mehr fit bin und wo jegliche Art von Pflege und Betreuung sehr hart wird. Und wo es dann irgendwie für die Umstehenden viel schwerer wird als für mich.
Noch.
Das zu ertragen. Ich bewundere, wie sehr sie es im Moment schaffen, damit umzugehen. Vor allen Dingen meine Mutter. Das ist extrem hart natürlich, zu wissen, der Sohn stirbt. In nicht allzu ferner Zukunft. Und da habe ich überlegt, wie möchte ich denn sterben? Dachte mir, Hospiz ist eine gute Idee. Guckst du dir an. Und bin hingefahren, habe es mir auf Hospiz angeguckt, erklären lassen und direkt meinen Aufnahmeantrag gemacht. Sehr surreal. Hallo, ich werde sterben. Ich möchte mich hier gerne einschreiben zum Sterben. Völlig surrealer Gedanke. Aber ich habe das behandelt wie jeden anderen Behördengang, den man an der Stelle machen muss. Was tue ich? So, jetzt brauche ich was vom Arzt. Was brauche ich denn noch? Ne, an Unterlagen. Dann kommst du ins Palliativnetzwerk, wo du dich einschreiben kannst, wo du dann auch entsprechende Hilfe bekommen kannst.
Ja.
Sehr wichtig, sehr interessant. Aber ich habe es halt einfach pragmatisch. Ja, so. Und muss jetzt sein? So, das machst du.
Das klingt sehr pragmatisch.
So wie ich früher Papierkram gemacht habe, was musst du jetzt noch erledigen? So, als wenn du in Urlaub fährst, was muss ich denn vor meinem Urlaub noch erledigen? Muss ich ein Visa einholen oder was weiß ich, Reisepass beantragen und so weiter. Und so habe ich es gemacht.
Ja, und dieser letzte Urlaub in dem Sinne, der wird halt jetzt ja unendlich.
Ich weiß nicht, was kommt.
Genau, das wissen wir alle nicht. Vielleicht hilft uns das zu leben und unserem Leben jeder für sich, sagtest du, einen Sinn zu geben, die Momente zu genießen, im Moment zu sein. Ich habe bei aller natürlich Traurigkeit, aber diesen Moment jetzt mit dir, dieses Gespräch mit dir tatsächlich genossen, weil da ganz viel dabei war, was jetzt anfängt schon nachzuklingen, worüber ich jetzt nachdenke, worüber ich jetzt gerade nachgedacht habe, ist dann auch die letzte Ruhestätte.
Auch das ist eine Frage, die dann irgendwann kommt, wo man dann völlig surreal, wenn man am Frühstückstisch zusammensitzt.
Ja.
Wie möchtest du denn eigentlich beerdigt werden?
Ja, die Frage ist ja...
Völlig richtig, ja. Und dann überlegst du, ja, aber wie möchte ich eigentlich? Ja, möchtest du verbrannt werden? Möchtest du einen Stein haben? Oder was auch immer? So, das ist schon eine spannende Frage, aber...
Ja, wir beschäftigen uns gerade jetzt hier in diesem Konsumwunderland Deutschland ganz viel mit, möchte ich wohnen, möchte ich auch ein zweites Auto haben, noch eine Garage, Doppelgarage, elektrisches Rolltor, wie auch immer, mit dem ganzen Kram, Konsumfähigkeit und genau diese elementaren Fragen im Prinzip, ja. Was ist denn dann jetzt, ich sagte, das ist meine letzte Ruhestätte, ist es jetzt eine Gruft, ist es ein Grab, ist es im Kolumbarium, das haben wir hier in Datteln, ist es eine Urne, ja, die besucht werden kann. Patientenverfügung, sagst du zu Recht, Testament gegebenenfalls ja auch, was ja notwendig ist hier in Deutschland. Wenn du einer unserer Hörer jetzt in dem Falle sagt, okay, komm, das hat bei mir auch Anklang gefunden und ich beschäftige mich einfach mit mir selbst, dann denke ich, ist ja eine ganze Menge passiert.
Also ich glaube, jemand, der Anfang 20 ist oder 30 ist, muss sich da noch nicht zwingend Gedanken drüber machen, weil wir sind im Alter 50 und ich glaube, dass jeder so ab 45, obwohl das früh klingt,
ja,
zumindest schon mal, also neben dem Gedanken Rente, auch das Thema Gesundheit so ein bisschen mehr in den Fokus bekommen sollte.
Ein bisschen viel mehr gegebenenfalls.
Ist ja viel mehr,
möchte ich nochmal.
Ja, viel mehr.
Hinweisen.
Definitiv.
Denn wir haben ja auch eine Verantwortung gegebenenfalls und der Nachkommen gegenüber, den Eltern nochmal gegenüber, Freunden gegenüber.
Familie. Du hast Frau, Kinder möglicherweise, dann hast du eine noch größere Verantwortung.
Genau.
Und die sollte man wahrnehmen an der Stelle.
Also ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für deinen Mut. Ich finde das mutig, so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Wenn jemand Fragen hat, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein oder kommt dann mit mir in den Kontakt, weil Björn du wirst ja demnächst nicht mehr dann persönlich zur Verfügung stehen. Wie war das denn jetzt eigentlich für dich?
Ich rede immer sehr gern drüber, tatsächlich, ehrlich gesagt. Möglicherweise erreiche ich damit ja auch irgendetwas. Das heißt, wenn sich irgendjemand jetzt angesprochen fühlt und sagt, okay, ich denke mal drüber nach, ein bisschen mehr für meine Gesundheit zu tun oder Vorsorge zu betreiben, ist das schon mal was wert. Ja, für mich ist es wichtig, mich nicht zu verstecken. Das ist mir immer das Wichtigste. Dass jeder, der mir sieht, auch weiß, okay, ja, der ist krank, okay, der geht irgendwann. Aber bitte kein Mitleid nach dem Motto, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Einfach normal. Das habe ich immer allen gesagt, reagiert einfach normal. Also ich sitze hier noch, ja, ich rede, ich habe ein paar Probleme gesundheitlich, so ein paar Dinge, die anders sind. Aber ansonsten geht mit mir erstmal so um, wie früher auch. Und der Punkt, wo ich nicht mehr kann, der kommt halt noch irgendwann.
Der kommt?
Ja, und bis dahin bitte nicht irgendwie hier
in Sack und Asche gehen.
In Sack und Asche gehen.
Nein, das muss auch nicht sein. Ich darf aber trotzdem traurig sein, oder? Ein Stück weit.
Klar.
Ne? Das sind ja meine Emotionen. Es ist für mich auch nicht sehr super leicht, damit umzugehen, zu sagen, ja gut, ich unterhalte mich nochmal mit dir. Apropos, wenn ich jetzt dann in ein, zwei Monaten Femme im Wolfgang auch nochmal sprechen werde, der hat dich ja auch unterstützt, so sagte er mir auch. Wie möchtest du denn in Erinnerung bleiben?
Das ist eine schwere Frage.
Ja.
Kann ich nicht sagen. Jeder behält mich so in Erinnerung, wie er mich kennengelernt hat. Also, das ist eine Frage, die kannst du nicht beantworten nach dem Motto, wie möchte man in Erinnerung behalten werden? Jeder hat von jemandem einen Eindruck und eine gewisse Zeit mit dieser Person erlebt. Und das sind Dinge, die bleiben. Das heißt, alles, was in der Vergangenheit war, bis zu dem Punkt, wo es aufhört, ist nicht weg. Und das ist der Eindruck, der bestehen bleibt. Und den kann jeder von sich haben. Und wenn da jemand dabei ist, der sagt, ey, den fand ich toll, aus weiß ich welchen Gründen, schön. Und wenn dann jemand dabei ist, nach dem Motto, den konnte ich nie leiden, ist auch okay. Niemand muss, ne, deswegen, also die Frage kann ich so nicht beantworten. Da gibt's keine Antwort drauf.
Ich finde, du hast die Frage beantwortet. Ich finde, du hast uns, mir jetzt ganz klar gesagt, wenn man ja jemanden dann nicht mehr hat, sich daran zu erinnern, dass man irgendwann mal einen Moment mit dem zusammen hatte und dass man für diesen Moment glücklich sein soll.
Ja.
Und das ist doch gut. Und wenn du das sehr pragmatisch siehst, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist es aus meiner Sicht allerdings trotzdem ja, folgerichtig und sehr emotional, nämlich zu überlegen, Moment mal, wir haben ja auch unsere Momente gehabt während der Abi-Zeit oder jetzt vor kurzem in Vorbereitung nochmal eines Treffens oder jetzt haben wir nochmal intensive Momente. Und Björn, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da werde ich sehr glücklich drüber sein, dass ich diese Zeit mit dir haben durfte.
Schön, das freut mich.
Gibt es abschließend noch etwas, was du uns mitteilen magst?
Seid glücklich. Lebt euer Leben. Macht das Beste draus. Egal, wie lange es dauert.
Dann darf ich mich recht herzlich von dir verabschieden. Es war mir eine große Freude. Euch allen macht's gut, bis bald und tschüss.
Alles klar.